Ayurveda selbst ist in Indien keine alternative Medizin, als die sie ja im Westen tendenzmäßig wahrgenommen wird. Es ist einfach die traditionelle Form der Medizin, wie sie seit circa 4000 Jahren in Indien präsent ist, überliefert worden ist und schon sehr, sehr früh in eine systematische Gestalt gekommen ist. Das heißt also, wir haben aus der ältesten Epoche schon Texte, die man als Lehrbücher der Medizin bezeichnen kann. Lehrbücher, in denen also die damalige Ärzteausbildung ausführlich zusammengefasst und beschrieben wurde. Lehrbücher, die einen Umfang haben von heutigen Medizinlehrbüchern, also mehreren hundert Seiten. Dazu gehören die Charaka Samhita, die Sushruta Samhita, die Ashtanga Hridaya Samhita. Alles umfassende Werke, die umfassend kommentiert worden sind und in denen eben ein Gesamtsystem der Heilkunde entwickelt wird. Ein Gesamtsystem mit Beschreibung der verschiedenen Krankheitsbilder, mit Diagnoseverfahren, mit Therapieverfahren und weil in der damaligen Zeit der Arzt auch gleichzeitig Pharmazeut war, mit den entsprechenden Rezepturen der Heilmittel. In den alten ayurvedischen Klassikern werden mehrere hundert Rezepturen beschrieben, aus pflanzlichen Substanzen, mineralischen Substanzen, tierischen Substanzen und so weiter. Es ist also wirklich ein umfassendes System und das Spannende ist, dass dieses System eine innere Systematik besitzt und damit auch eben dem Thema Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit zugänglich ist. Wir haben auch in unserem europäischen Landen eine sehr reiche Tradition der Kräuterheilkunde. Insbesondere in den alten Klöstern wurde das gepflegt und auch die alten Bauern, Gärten enthielten in der Regel die entsprechenden Kräuter, die nicht nur für die Zubereitung schmackhafter und bekömmlicher Speisen benutzt wurden, sondern die auch entsprechende Heilwirkung entfalten konnten. Man wusste aus Erfahrung, das Kraut wirkt dafür, das Kraut wirkt dagegen und so weiter. Aber dieses Erfahrungswissen und die größte Gesellschaft in Deutschland für naturheilkundliche Medizin heißt ja Ärztegesellschaft für Erfahrungsheilkunde, die versucht also diesem Begriff auch Rechnung zu tragen. Dieses Erfahrungswissen hat teilweise aber keine Systematik, mit der wir begründen können, warum wirkt das eine Kraut jetzt so und ein anderes so? Und das ist das Spannende an der ayurvedischen Heilkunde, liefert eben diese Systematik, die nun vor gut 2500 Jahren entwickelt worden ist. Wir können das auch wissenschaftlich sehr, sehr gut nachweisen, weil die allerältesten Sanskrit-Handschriften, das Sanskrit ist ja die alte Kultursprache Indiens, so wie das Latein bei uns im Mittelalter die Gelehrten- und Kultursprache war, und die allerältesten Handschriften, die erhalten geblieben sind im Sanskrit, im Original, die sind über 2000 Jahre alt und sie sind ayurvedische Texte. Sie stammen aus den zentralasiatischen Gebieten, wo ein sehr trockenes Wüstenklima herrscht und wo eben diese Handschriften erhalten geblieben sind. Daran sehen wir also wirklich das hohe Alter sozusagen auf dem Papier oder genau gesagt auf dem Palmblatt belegt. Ja, ich möchte nun zu dem Thema Ayurveda im Westen kommen. Ganz kurz nochmal für alle, die den Begriff nicht kennen. Ayus, das Leben oder das lange Leben und Veda, das Wissen oder die Weisheit. Also kurz zusammengefasst und das ist auch sehr wichtig, auch gerade hier in einer Kurstadt. Ayurveda ist eben nicht nur Medizin, sondern es ist gleichzeitig eine Lehre vom Leben, und zwar vom gesunden Leben, und ein gesundes Leben mündet hoffentlich dann auch in ein langes Leben. Genau das ist Zentrum dieser ayurvedischen Heilkunde. Und es wird dann in den alten Texten gefragt, ja, dieses ayurvedische Wissen, warum sagt man davon, es sei ewig, es sei eigentlich nicht irgendetwas, was kulturell bedingt ist, sondern eine Art universale Gültigkeit besitzt. Und das wird folgendermaßen formuliert in einem alten Lehrtext. Das Feuer ist immer heiß, das Wasser flüssig. Wenn man eine schwere Substanz zu sich nimmt, wächst die Schwere, bei einer leichten die Leichtheit und so weiter. Wir sehen also, hier wird keine metaphysische, philosophische Erklärung gegeben, warum dieses ayurvedische Wissen eine besondere Gültigkeit besitzt, sondern es wird auf die Eigenschaften der Natur Bezug genommen. Wenn wir die Eigenschaften der Natur untersuchen und betrachten, dann können wir Gesetzmäßigkeiten feststellen. Darauf beruht unsere gesamte Zivilisation mit aller Technik, mit aller Wissenschaft, die wir entwickelt haben. Und es ist eben wenig bekannt, dass die alten Inder nicht nur Philosophen waren, die in die transzendenten Sphären der Wirklichkeit schauten, die Yogis, die in Meditation versunken waren, sondern dass es eben auch im alten Indien eine Wissenschaft gab, die sich der Welt zuwandte, den Eigenschaften der Welt, die sich mit mathematischer Genauigkeit diesen Eigenschaften, ihren Beschreibungen, ihrer Systematik zuwandte. Auch die Mathematik war im alten Indien eine Wissenschaft, die sehr, sehr weit fortgeschritten war. Ich möchte nur ganz kurz daran erinnern, viele wissen es sicher, wir sagen bei uns die arabischen Zahlen, die Araber sagen die indischen Zahlen. Also unser gesamtes Zehnersystem und insbesondere auch die Erfindung der Null ist eine indische Errungenschaft. Nun, Fragen, die wir stellen können natürlich, wenn so eine Heilkunde in den Westen oder in andere Kulturen kommt, lässt sich eine solche Tradition isoliert von ihrem weltanschaulichen Hintergrund betrachten? Welche Veränderungen macht der Ayurveda auf seinem Weg in den Westen durch? In welcher Beziehung stehen Medizin und Religion hier zueinander? Auch im Abendland ist es so, dass Heil und Heilung ja auch etwas miteinander zu tun haben und auch die Klostermedizin legt davon ein beredtes Zeugnis ab. Nun kurz zur Geschichte. Ich habe es schon angedeutet, ein sehr altes heilkundliches System, ca. 2000 bis 500 vor Christus, die Sammlung dieses reichen Erfahrungswissens, dann die Systematisierung, der Aufbau von Lehrbüchern, auch eine universitäre Lehre entwickelt sich schon im alten Indien in großen Bildungszentren und dann kommt eine Konsolidierungs- und Ausgestaltungsphase und dann in der Moderne eine Renaissance und auch eine Modernisierung. Wir haben ja in Indien heute mehrere hunderte ayurvedische Colleges, wo eine quasi universitäre Ausbildung geboten wird. Ein ayurvedischer Arzt muss ein Studium absolvieren, das unserem Medizinstudium ähnlich ist, im Grundstudium Anatomie, Physiologie lernen, wie jeder Mediziner bei uns auch. Und dann spezialisiert er sich auf ayurvedische Therapie und Diagnostik und wird dann ayurvedischer Arzt. Es gibt ungefähr 300.000 ayurvedische Ärzte in Indien. Mit unterschiedlichster Qualifikation, vom einfachen Dorfarzt, der mehrere Mittel kennt oder 100 Mittel, viel mehr kennt ein Hausarzt bei uns auch nicht, zumindest im täglichen Gebrauch, und bis hin zum Spezialisten, der also in ganz bestimmten Fachgebieten bewandert ist. Nun, was ist das Besondere an der ayurvedischen Heilkunde? Es ist das, was uns eigentlich in der modernen Medizin fehlt, die systemische Betrachtungsweise, die erst schrittweise sich Bahn bricht, wo man in eine multifaktorielle Ursachensuche hineingeht, wo man den Mensch als ein offenes System betrachtet, das in Interaktion mit seiner Umwelt steht, wo Krankheit als Ausdruck eines Lebensprozesses beschrieben wird. Wissenschaft, und das ist ganz wichtig zu verstehen, ist auch immer kulturabhängig. Die Art und Weise, wie wir heute Wissenschaft betreiben, ist eine andere als vor 100 Jahren oder als die indische Kultur Wissenschaft hervorgebracht hat oder die chinesische. Sie spiegelt also die Denkvoraussetzungen und methodischen Möglichkeiten einer Zeitepoche und eines kulturellen Kontextes wider. Aus ayurvedischer Sicht, und das ist ganz wichtig, darf das Objekt der medizinischen Therapie, nämlich der Patient, nicht aus dem Heilungsprozess ausgeklammert werden. Das ist ein grundlegender Denkunterschied zwischen einer Medizin, die versucht, das Individuum gar nicht zu sehen, sondern zu sagen, wir machen in der medizinischen Forschung doppelt Blindversuche, weder der Therapeut noch der Patient weiß, wird jetzt ein Mittel gegeben oder nicht. Und diese Denkweise widerspricht dem Ayurveda und auch vielen Traditionen unserer abendländischen Heilkunde, dass wir den Menschen nicht vergessen dürfen. Wir dürfen die Krankheit, die ein Mensch hat, niemals von diesem Menschen trennen. Es ist, als wenn ich Wasser in ein Gefäß gieße und dieses Wasser ist ja formbar und es nimmt die Form dieses Gefäßes an. So müssen wir immer sehen, wenn ich eine Krankheit habe, was auch immer, eine rheumatische Erkrankung, eine Erkältung, sonst irgendetwas. Es geht darum zu erkennen, wer hat diese Krankheit. Und es ist nicht die Lunge, die auf Zimmer 12 liegt, sondern es ist Frau Müller. Ja, diesen Unterschied müssen wir einfach verstehen. Wenn man angemessen Medizin betreiben will und den Menschen im Mittelpunkt sehen will, dann muss man sich auch fragen, was der Mensch ist. Man braucht ein Menschenbild. Und das Menschenbild der Medizin in der modernen Zeit ist leider Gottes noch in weiten Bereichen durch das Maschinenmodell des 19. Jahrhunderts geprägt. Wir haben in der Physik, in vielen anderen Wissenschaften neue Entwicklungen, wo ganz andere Gesetzmäßigkeiten entfaltet werden. Aber die Medizin beharrt nach wie vor darauf, und es gibt solche Publikationen aus dem letzten Jahrhundert, der Mensch eine Maschine, und zwar nicht mit Fragezeichen, sondern mit Ausrufungszeichen. Das heißt also, man versucht da ein mechanistisches Konzept des Menschen zu entwickeln und auf dieser Basis Medizin aufzubauen. Aus Sicht des Ayurveda ist der Mensch aber wesentlich komplexer. Der Mensch ist eine Ganzheit aus Körper, Psyche und ewiger Seele. Und in dieser Ganzheit müssen wir den Menschen immer betrachten. Das Besondere an diesem Menschenbild ist, und da kommt eine große Achtung vor dem Kranken zum Ausdruck, dass jeder Mensch, weil er diese ewige Seele in sich trägt, auch eine Gesundheit in sich trägt. Der Körper mag noch so krank sein, die Würde des Menschen verschwindet nicht, wenn wir sie auf der Seelenebene betrachten. Wir tragen Gesundheit in uns, egal was im Äußeren sichtbar ist. Und das Ziel einer umfassenden Heilkunde ist es eben, dass wir dieses Potenzial der Gesundheit aus der Mitte heraus anzapfen, dass ein Mensch wieder Zugang gewinnt zu dieser Ressource der Gesundheit. Und wir wissen aus dem gesamten Bereich der psychosomatischen Medizin, die sich in den letzten 30, 40 Jahren enorm entwickelt hat, wie viel unser Denken und insbesondere unser Fühlen sich auf Gesundheit auswirkt. Da sind wir wieder bei dem Punkt Ayurveda als Lebenslehre. Nun, was ist Gesundheit? Wie können wir sie bewahren? Auch das möchte ich ganz kurz streifen, weil es sehr universal formuliert ist und dementsprechend uns auch in der heutigen Zeit noch etwas sagen kann. Alle regelmäßigen und richtigen Handlungen und verzehrten Lebensmittel, die die Wirkungen von Ort, Zeit, Konstitution und Eigenschaften ausgleichen, das hinter sich lassen von übermäßigen Fehlen oder falschem Gebrauch von allem, das Vermeiden von allen Übertreibungen, das Zulassen von allen druckerzeugenden natürlichen Bedürfnissen, das Aufhören der Verdrängung, also der Gewalt gegen sich selbst, all dies halten wir für die Ursache einer anhaltenden Gesundheit. Das heißt, der Ayurveda ist ein Vertreter einer Lebenskultur, die nicht in die Extreme geht, sondern die das Maß der Mitte beherzigt. Das Maß, das wir in so vielen Bereichen unserer Lebensführung verloren haben und das wir wiedergewinnen können, wenn wir eine Sensibilität der Wahrnehmung entwickeln für unsere eigenen Grundbedürfnisse. Wie nehmen wir die Welt wahr? Wir nehmen die Welt wahr über Eigenschaften. Da beginnt der gesamte Ayurveda. Ich möchte jetzt nicht in diesem Vortrag die Theorien weiter erläutern, aber ich möchte das noch einmal bewusst machen. Und in einem klassischen Kommentar wird die gesamte ayurvedische Lehre Pratyakshapalam genannt. Die Frucht der Wahrnehmung. Das heißt, Ayurveda ist keine östliche Theorie, keine indische Glaubenslehre, sondern es geht darum, zum Beispiel der Arzt, der einen Patienten vor sich hat, wahrzunehmen. Ist dieser Mensch gekennzeichnet durch diese Eigenschaft oder durch diese Eigenschaft? Ist mehr Kühle in seinem Körper oder mehr Hitze? Und dementsprechend muss das Ganze ausgeglichen werden, wie ja auch viele traditionelle Kuranwendungen, die gerade in Deutschland gepflegt worden sind, aber durch Gesundheitsreformen maßgeblich geschädigt wurden, wie diese Kuranwendungen eben auch immer auf den Ausgleich des ganzen Menschen bedacht sind. Ja, der Ayurveda tritt nun in einem ganz besonderen historischen Zeitpunkt in die westliche Kultur ein, als nämlich das Misstrauen gegenüber der modernen westlichen Medizin wächst. Wir wissen, die Menschen werden immer älter, aber sie sind auch immer länger chronisch krank. Wir machen in bestimmten Bereichen nicht wirkliche Fortschritte in der modernen Medizin. In anderen Bereichen schon. Naturheilverfahren verbreiten sich immer mehr. Die meisten Menschen in unserer Bevölkerung befürworten solche naturheilkundlichen Behandlungen inzwischen, auch wenn die Mediziner das nicht unbedingt immer wollen. Aber das bedeutet letzten Endes für den Ayurveda schon eine gewisse Einschränkung. Denn der Ayurveda ist nicht die alternative Medizin, die sich der Schulmedizin entgegenstellt, sondern der Ayurveda ist eine Medizin, die basiert auf der Beobachtung der Natur. Und wenn ich zum Beispiel moderne Technik einsetze, gerade in der modernen medizinischen Diagnostik, Ultraschall, Sonographie, EKG und so weiter, dann steht das dem ayurvedischen Geist überhaupt nicht entgegen, weil wir beobachten damit die Natur und den Menschen. Da muss man, wenn man vielleicht sehr naturheilkundlich geprägt ist als Ayurveda-Therapeut, auch mal drüber nachdenken, dass diese Errungenschaften der modernen Medizin auch nicht unbedingt sinnlos sind. Nun, was bedeutet die Reduktion des Ayurveda insgesamt im Westen? Es bedeutet, dass unangenehme Behandlungsverfahren kaum eingesetzt werden. Also sehr vieles vom Ayurveda ist über Wellness und Wohlbefinden in den Westen gekommen. Und es gibt im traditionellen Indien natürlich Behandlungsverfahren, die, sage ich mal, nach dem Motto funktionieren, gute Medizin ist bitter. Und das bedeutet natürlich eine Reduktion, denn der Patient in der westlichen Welt ist davon geprägt, es soll alles schnell gehen, es soll alles einfach gehen und es soll auch nicht unbequem sein und schlecht schmecken soll es schon gar nicht. Und das heißt also, hier sehen wir, da prallen verschiedene Kulturen aufeinander, hier ist einiges an Arbeit notwendig, um den Ayurveda in seiner Ganzheit schrittweise hier heimisch zu machen. Das zweite ist eben der Wellnessbereich, der einerseits, und das bitte ich wirklich alle Ayurveda-Therapeuten, die qualifiziert arbeiten, zu berücksichtigen, es nützt auch insgesamt dem Ayurveda, wenn er sich verbreitet. Wenn nun wirklich in jedem Kurort und in jedem Massageinstitut irgendwie Sonnenblumenöl auf die Leute draufgeschüttet wird und dann steht ganz groß Ayurveda als Schild da drauf, dann müssen wir natürlich schon sagen, da sträuben sich uns die Haare. Und da wird auch das Thema Qualität und Qualitätssicherung ganz wichtig sein und am Ayurveda nicht vorbeigehen. Was wir tun können, ich weiß von Hotels, wo Behandlungen zeitlich limitiert werden, also auch nicht mehr in der richtigen Form dann durchgeführt werden, um mehr Kasse zu machen und all diese Phänomene, die es eben im Gesundheitssystem leider gibt, weil im Gesundheitssystem wird Geld verdient und es wird viel Geld verdient. Da müssen wir uns drum kümmern und da müssen auch die verschiedenen Ayurveda-Richtungen und Traditionen, die inzwischen im Westen hier zu Hause sind, zusammenarbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, je geringer die Fachkompetenz der Behandler ist, desto mehr findet eine solche Reduktion statt. Also wir müssen uns um Ausbildung kümmern und da ist ja auch Yoga Vidya ganz aktiv. Wir brauchen also eine Professionalisierung der Angebote, wir brauchen Qualifizierung der Therapeuten, Integration in das Gesundheitswesen und wir brauchen Forschung und Weiterentwicklung. Denn der Ayurveda kann hier nicht so praktiziert werden wie in einem klassischen indischen kulturellen Kontext. Wir müssen Anpassungen vornehmen und wir müssen diese Anpassungen auch wissenschaftlich validieren, um herauszufinden, ob sie tatsächlich funktionieren. Perspektiven. Ayurveda funktioniert natürlich auch mit Heilmitteln und entsprechenden Substanzen, die eingesetzt werden. Auch hier ist es so, dass die Produktionsstandards entwickelt werden müssen, insbesondere in Indien. Das ist inzwischen auf einem ganz guten Weg. Die indische Regierung unterstützt diese Bestrebungen und es finden also inzwischen klare Zertifizierungen statt, auch wenn natürlich da noch vieles im Argen ist. Wir brauchen also dann hier auch auf der europäischen Ebene die Zertifizierungen, die inzwischen teilweise da sind. Sehr viele ayurvedische Präparate sind zum Beispiel inzwischen in Bioqualität verfügbar, also mit zertifizierten Untersuchungen validiert. Wir brauchen eine Entwicklung der Infrastruktur, denn es kann nicht angehen, dass wir hier im Westen, die wir das Geld haben, die ayurvedischen Heilkräuter einkaufen und sie in Indien der Bevölkerung fehlen. Das heißt, es muss da auch der Gedanke der Ökologie, des nachhaltigen Wirtschaftens verankert werden, damit wir eigentlich Ayurveda in einer Weise betreiben, die dem ayurvedischen Wissen auch angemessen ist. Dazu kommt natürlich auch die Perspektive des europäischen Ayurveda, auf die komme ich noch ganz kurz zu sprechen. Wir brauchen die Anpassung der Therapien, das habe ich schon erwähnt. Und das ist eine Möglichkeit, ich sagte, der Ayurveda kennt eine Systematik der Heilpflanzen und es gibt eine ganze Reihe von Therapeuten, die inzwischen sehr, sehr intensiv daran arbeiten, auch westliche Heilpflanzen nach ayurvedischen Kriterien zu untersuchen und sie dementsprechend dann einzusetzen. Denn es gibt eine Regel, eine therapeutische Regel in der alten Literatur, die sagt, in jedem Land wachsen auch die Pflanzen, die für die Krankheiten dieses Landes zuständig sind. Und dementsprechend können wir uns auch daran orientieren. Ja, und dann natürlich die Vernetzung mit anderen naturheilkundlichen Verfahren. Das wird auch, denke ich, in der Forschung ganz wichtig sein. Das wird auch in einigen Ayurveda-Zentren inzwischen sehr, sehr gut umgesetzt mit integrierten Behandlungsansätzen, nicht nur mit Naturheilverfahren, sondern auch mit der Schulmedizin. Auch in der einen oder anderen Klinik ist der Ayurveda ja inzwischen zu Hause. Ja, damit möchte ich so diesen Überblick abschließen. Wir haben in diesen 20, 25 Jahren, in denen der Ayurveda im Westen bekannt geworden ist, eine Entwicklung gehabt, die enorm schnell gegangen ist. Angefangen von Privatinitiativen, angefangen beim Maharishi Ayurveda, der einer der ersten war, der systematisch Therapeuten ausgebildet hat und in Kliniken präsent gewesen ist, bis eben zu einem ganz weiten Spektrum von Therapiezentren, die wir inzwischen hier in Deutschland und in Mitteleuropa haben. Wir haben inzwischen ja auch das Modell, dass indische Ärzte oder Ärzte aus Sri Lanka hier nach Europa kommen und tätig sind. Also wir sehen, auch da nimmt die Globalisierung zu. Und ich denke, wenn wir wirklich uns alle gemeinsam diesem ayurvedischen Wissen verpflichtet fühlen, dann müsste es eigentlich auch gelingen, ihn in konstruktiver Weise in unser Gesundheitssystem einzubetten. Nochmal die Zusammenfassung des ganzen Vortrages, auch vom Praxisaspekt her für die, die Ayurveda nicht kennen. Die angemessene Lebensführung ist die Wurzel des Lebens, aus dem Gegenteil erwächst der Tod. Und der Einzige, der entscheiden kann, was angemessen ist oder nicht, sind wir selbst. Wir tragen die Verantwortung für unsere eigene Gesundheit und wir sollten unsere Antennen benutzen. Wir sollten Kontakt haben zu unserer Körperlichkeit um von dieser Ebene her wirklich wahrzunehmen, was uns in die Balance führt und was uns aus der Balance herausführt. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit heute Abend.